Deutschlandfunk, Querköpfe.
Schönen guten Abend, hier sind die Querköpfe. Ich bin Martin Zingsheim und begrüße Sie alle ganz herzlich zu Teil 2 einer kleinen, für mich aber einfach riesigen Sommerreihe. Und zwar unter dem Motto, Zingsheim hat frei. Fußballtrainer, die machen sowas bestimmt, Wissenschaftler sowieso, nämlich gucken, was die Konkurrenz so treibt. An was feilen die Mitbewerber am Markt gerade? Was gibt es für heiße Trends im internationalen Business? Aber Kabarettisten? Nö. Schon mal einen im Theater gesehen? Abseits der Bühne? So ganz ohne Gage und Mikrofon? In der Regel Fehlanzeige. Und seien wir ehrlich, in der Kabarett- und Kleinkunstlandschaft, da spricht man ja auch gar nicht wirklich von Konkurrenz und so richtig international ist dieser Markt auch nicht. Ich jedenfalls habe es getan, mir eine Eintrittskarte fürs kleine, schnuckelige Kölner Ateliertheater gekauft. Okay, zugegeben, ich habe sie geschenkt bekommen. In diesem winzigen, aber mindestens mal legendären Kölner Kellertheater war ich selbst schon unzählige Male zu Gast. Im Scheinwerferlicht, nun zur Abwechslung mal im Halbdunkel des Zuschauerraums und sehe dort etwas, das man in der Regel hierzulande glücklicherweise nicht mehr zu Gesicht bekommt. Eine Person in Hitlerjugenduniform. So viel kann ich schon jetzt verraten. Ein Otto-Normal-Kabarettabend mit Pointen von der handelsüblichen Stange wurde das nicht. Weit über 20 Personen standen auf der Ateliertheaterbühne, jede einzelne gespielt, verkörpert und stimmlich zum Leben erweckt von meinem geschätzten Kollegen Didi Jünemann. Ach so, und eine Trommel hat der Mann auch.
Berlin! Wir Kellerkinder hatten große Zeiten. Es war das Jahr 1938. Ich fange in dem Jahr zu erzählen an, weil ich auch in dem Jahr anfing zu denken. In unserem Haus hing 1938 fast aus jedem Fenster freiwillig ein Hakenkreuz raus. Das war ja auch die Zeit, wo die Polizei nicht wegen eines Hakenkreuzes zu viel, sondern eher wegen eines zu wenig kam. Im ersten Stock unseres Hauses hing keine Fahne. Dort wohnte die jüdische Familie Friedländer. Im vierten hing auch keine. Da wohnte ein gewisser Herr Knösel. Schriftsteller, Kommunist und Junggeselle. Also jedenfalls erzählte man sich so über ihn bei uns im Haus. Ich war damals 11 Jahre alt und sah genauso aus wie heute. Ja, nur kürzer. Aber jünger war ich, glaube ich, kaum. Aber Anhänger war ich. Ich hing dem deutschen Jungvolk an. Ich war Pimpf. Ach, gegenüber von unserem Haus, da wo heute die Bar Fata Morgana drin ist, war damals NSV-Sammelstelle. Aber mein Vater und meine Familie, wir hatten mit dem Haus da drüben 1938 noch nichts zu tun. Wir wohnten damals in dem Keller, in dem wir heute jäßen. Und aus dem wir bald wieder raus sollen. Hoch, höher, nach oben. Denn wir sind entlassen aus einer Heilandschaft. Ja, aber dazu komme ich chronologisch.
Der große Satiriker Wolfgang Neuss, der wäre zum Zeitpunkt dieser Sendung 100 Jahre alt. Und 1960, da unternahm er mit Wir Kellerkinder den Versuch, das Kabarett auf die Leinwand zu kriegen. Didi Jünemann geht nun den umgekehrten Weg und holt den Film Wir Kellerkinder als beeindruckende Ein-Mann-Performance auf die Bühne. Bevor ich auch nur ansatzweise versuche, dieses Kabaretttheater in Spielfilmlänge auf 2-3 Sätze runterzubrechen, überlasse ich das lieber gleich dem Experten Didi Jünemann.
Wir Kellerkinder, das ist die Geschichte des Hitlerjungen Macke Prinz, der schon immer Musiker werden wollte und der während der Nazizeit einen Kommunisten vor den Nazis versteckt und nach dem Krieg einen Nazi, seinen Vater, vor der Entnazifizierung. Beide danken es ihm mit Schlägen, was Macke in die Klapsmühle bringt und zu einem Jazz-Schlagzeuger reifen lässt.
Kabarett, das ist ja, wenn überhaupt, eine literarische Gattung, die sich in der Regel von der Hand in den Mund vollzieht. Morgens stand's noch als reißerische Überschrift in der Zeitung, abends dann schon als vermasselte Pointe live on stage. Und es gilt, wenn der CSU-Seitenhieb dreimal hintereinander nicht zündet, na dann in Gottes Namen schmeiß ihn eben weg. Kill your darlings, lautet die Devise. Man schreibt ja stets für die nächste Show, die nächste Kolumne, das Satirische hier und jetzt. Und tritt das politische Personal donnerstags zurück, kann man freitags das halbe Programm in die Tonne treten. Was für ein Glück, dass es zwischen uns aktualitätsfanatischen Humorarbeitern auch ein paar pointenfeste Hobbyhistoriker gibt. Kollegen, die die Schätze der Vergangenheit zu neuem Leben erwecken. Auch in der Musik. Johannes Kirchberg beispielsweise, der vertont nicht nur eigene Texte äußerst kunstvoll, sondern ebenso gekonnt fallen ihm die passenden Töne ein für Tucholsky, Kästner oder Wolfgang Borchardt. Eben ein kompositorisches Händchen für Antiquitäten, weit ab vom Lärm der großen Gegenwart.
Weit ab vom Lärm der großen Gegenwart. Verfall umwittert, ruhmreich und verlassen, stehen stille Dinge rings, verstaubt apart. Ein paar kokette Biedermeier-Tassen, darüber wuchtet bleich ein Imperator, doch seiner Büste Würde ist gegipst. Ein ausgestopfter Südsee-Alligator grinst glasig grünen Auges wie beschwipst. Der bronzene Kienspanhalter Karls des Weisen blinkt über Buddhas Bauch und seinen Falten. Zopfperücke hat noch einen leisen, verführerischen Puderhauch behalten. Malaisch glotzt mit hölzern starren Zügen, ein Götze fahler klimmen Zähne von Mulatten. Verrostet träumen Waffen von den Kriegen und klirren leis in Rembrandts weichen Schatten. Der Totenwurm in der Barockkommode tickt zeitlos in den ausgedörrten Wänden. Betrübt summt eine Fliege ihre Ode, das macht hockt auf Schopenhauers 13 Bänden.
Wolfgang Borchardt. Niemand konnte vom Grauen des Krieges, vom Wahnsinn des militärischen Drills, von den Gefahren des Widerstandes so berichten wie er. Wolfgang Borchardt, von ihm stammt der Text und mit einigen Jahrzehnten Abstand dann die wunderbare Musik von Johannes Kirchberg. Schauspieler und Liedermacher und nun auch noch Kulturmanager, Master of Booking, Impresario. In seiner Wahlheimat Hamburg hat Johannes tapfer die Gestaltung des Kabarettprogramms im Kulturhaus Süderelbe übernommen. Pünktlich zu Corona-Zeiten, glaube ich, dieser Mann scheint aus Überzeugung zu handeln. Und zu komponieren. Im Laufe dieser Sendung werden wir ihn noch ein paar Mal hören, mit seiner ganz eigenen Art unter anderem Erich Kästner zum Klingen zu bringen. Texte der Vergangenheit, die haben es auch meinem Kollegen Didi Jünemann angetan. Wir Kellerkinder. 1960 noch auf der Leinwand mit Kabarettlegende Wolfgang Neuss, nun und dieses Jahr sogar noch ein paar Mal live zu erleben im Kölner Ateliertheater. In sämtlichen Rollen, aber vor allem als kleiner Pimpf Macke Prinz, erweckt Jünemann eine bedrückende, unglaubliche und doch eben völlig banale Geschichte zum Leben. Wie der Faschismus für einen Keller voll Kartoffeln und Kohlen einen Familienvater für den Nationalsozialismus gewinnt. Erst kommt das Fressen, dann kommt, Sie wissen schon, dunkelste deutsche Geschichte, hautnah und unmittelbar, nicht bei ZDF History, sondern im kleinen Theater. Um die Ecke.
1938, da war das hier unser Wohnkeller. Ha! Zu meiner Familie gehörte meine Schwester Almut, die immer in BDM-Uniform schlief, weil mein Vater mit Blockwart Glaubke aus dem dritten Stock befreundet war. Und dieser war im Techtelmechtel mit meiner Schwester, was jene dazu bewog, jederzeit oftmals auch nachts im Bette im Parteidress bereit zu sein. Meine Mutter war eine stille Frau. Sie trieb meinen Vater nicht in höhere Stockwerke und irgendeine Karriere. Mein Eulen trieb es wohl von selbst. Ein Buchhalter, der mit seiner Familie in einer Kellerwohnung wohnte, das ließ meinem Eulen keine Ruhe. Er wollte höher hinaus. Und es war auch ein bisschen eng im Keller, wenn ich ehrlich sein soll. Ich war Trommlerpimpf im Fähnlein 17 und hatte eine Sonderstellung. Ich musste beim Marschieren immer den Takt vorgeben, damit die anderen Musiker nicht aus dem Tritt kamen. Immer wenn der linke Fuß nach vorne ging, schlug ich auf die Trommel. Und deshalb war mir der Keller auch ein bisschen eng, denn ich musste ja irgendwo üben. Wenn ich ja beim Treppenhaus auf die Trommel schlug, dann beschwerten sich die Nachbarn. Und wenn ich unten im Keller auf meinem Bette saß und dort leise trommelte, dann sagte mein Oller, warum mit dem Geklapper, da komm ich gar nicht zum Denken. Und meine Mutter sagte ganz erstaunt, was denkst du dir denn, was überlegst du dir denn? Und meine Schwester Almut, die am meisten unter dem Kellerleben litt, stachelte den Ehrgeiz meines Vaters an, indem sie zynisch bemerkte, wahrscheinlich überlegt er, wie wir endlich oben im Haus eine Wohnung kriegen können, damit Schluss ist mit dem Rattenleben hier unten. Mein Vater war nämlich nicht zackig. Er hatte keinerlei Anlagen zu irgendwas, was die NSDAP gebrauchen konnte. Es sei denn die deutsche Grundveranlagung, dass eine jeweilige Regierung mit ihm machen konnte, was sie wollte. Er fand es meist richtig. Und wenn er falsch fand, unternahm er nichts dagegen. Blond war er nicht, blauäugig auch nicht. Er war eher schlapp und miesepetrig. Das Netteste an ihm war noch, dass er ihm immer irgendwie so ein bisschen leid tun konnte. Oh, da war Blockwart Glaubke aus dem dritten Stock aber ein ganz anderer Typ. Ehrgeiz und flammende Begeisterung für alles, was Führergehorsam und Vorwärtskommen im Sinne der Partei hieß oder eventuell heißen konnte. Immer hatte er ein donnerndes Herr Hitler auf den Lippen, noch bevor er nur jemanden ansah. Nimm dir mal ein Beispiel an Glaubke, Papa, sagte meine Schwester oft, wenn sie nachts runterkam im Keller. Dann kam sie entweder vom BDM-Dienst oder sie hatte wieder so lange draußen auf der Straße gewartet, bis Glaubke spät nachts von irgendeiner Parteiveranstaltung nach Hause kam und sie noch mal kurz mit nach oben nahm zu sich. Meine Schwester kam aber zum Schlafen immer wieder runter in den Keller. Dann sagte sie zu meiner Mutter, nö, bei mir gibt's keine ganze Nacht. Den soll er mich heiraten. Dann kann er mich dauernd haben. Aber so nicht bis früh morgens, nur Kostproben kriegt er. Und dann fand meine Mutter ihre Tochter immer ganz toll. Unsere Almut, die weiß, was sie will, sagte sie zu meinem Vater, der daraufhin brüllte, ich weib mir wohl aber schon längst im ersten Stock wohnen, worauf du mich verlassen kannst. Einmal kam Glaubke in den Keller runter. Er kam wenig sonst. Mein Vater lag gerade am Bett und sinnierte. Almut wusch sich am Waschbecken den Hals, ja. Meine Mutter kochte am offenen Herd irgendwas. Ich trommelte leise am Fenster und schaute mir die Schuhe der Vorübergehenden an. Denn die Kellerfenster gingen zur Straße hinaus. Glaubke kam mit Schwung und voller Blockwart-Uniform durch die Kellertür. Mein Vater spritzte vom Bett hoch und knallte ganz gegen seine sonstige Gewohnheit die Hacken zusammen.
Blockwart, Glaubke, melde ihn. Vater, Mutter, Tochter und Sohn, Prinz Vorsteher anwesend.
Glaubke strahlte. Donnerwetter, Prinz. Hat Ihnen Ihre Tochter Almut endlich mal was Strammes beigebracht? Danke. Weitermachen. Almut kam verschämt vom Waschbecken. Kommst du zu mir, meine? Glaubke tätschelte ans Hinten auf dem BDM-Rock. Puh! Stinkt nach Pellkartoffeln, bemerkte er trocken. Was soll man hier unten schon kochen, sagte meine Mutter entschuldigend. Und dann kam's, weshalb Glaubke wohl so gute Laune hatte. Parteigenosse Prinz, sagte er. Und mein Vater nahm unwillkürlich das ein, was ihm sonst nie gelang, nämlich Haltung. Parteigenosse Prinz, wollen Sie Blockwart werden? wurde still in unserem Keller. Etwas Großes, Feierliches hing in der Pellkartoffelluft. Ich sah nur das Gesicht meines Vaters. Er hatte mit allem, nur nicht mit sowas gerechnet.
Flockenwart, ich? Da wäre ja ein tolles Ding.
Es war natürlich so, mein Vater musste Blockwart werden, weil er glaubte, Ortsgruppenleiter werden wollte. Und als solcher brauchte er auf seinem ehemaligen Posten möglichst einen Mann, der ihm gefügig war. Wir hatten es geschafft. Wir zogen auf Etage. Stolz loderte in den Augen meines Vaters, was bei einem Mann, der über 10 Jahre im Keller gewohnt hat, ihm eine Leistung war. Stolz und anerkennungssüchtig nahm er nun unser mickriges Hakenkreuzfähnchen aus Blockwart. Aus einer Kellerecke, das hier unten nie zum Einsatz gekommen war. Ja, wenn man schon so tief unten wohnt, kann man ja nicht noch tiefer hängen. Aber wenn man lang hat, nun hatten wir. Nun konnten wir hängen lassen. Nun freute sich mein Vater. Nun rannte er hoch im Z-Haus mit dem mickrigen Hakenkreuzfähnchen in der Hand. Die Betten standen noch gar nicht oben. Da hing die Fahne schon draußen. Glaubgart hat alles organisiert, Möbelpacker kamen. Die jüdische Familie Friedländer zog weg, raus aus dem ersten Stock und wir rinnen in den ersten Stock. Glaubgart hatte den Friedländern ein unglaubliches Reisefieber eingeredet. Er hatte ihnen erzählt, sie wären in Gefahr, aber er gäbe ihnen die Chance, vorher zu verreisen. Gottchen, was waren die Friedländers dem Glaubgart noch dankbar? Mein Vater, nunmehr in Glaubges Blockwart-Uniform und jener als frisch gebackene Ortsgruppenleiter, halten den Friedländers noch die Sachen in Möbelwagen runtertragen, damit es um Gottes Willen schnell ging. Ich hatte noch keinen anderen Begriff von hilfsbereit und empfand die beiden Männer solcher Art. Und meinen Vorteil an der Sache hatte ich auch erkannt. Ab nun, so dachte ich, gehört der Keller mir. Und ich kann jetzt hier so viel herumtrommeln und so laut, wie ich will. Kam Glocke durch die Kellertür. Hinter ihm kamen Männer mit Kartoffeln und Kohlensäcken. Na, mein deutscher Junge, da staunst du was? Von nun an wird für uns gesorgt. Er nahm meine Hand und schüttelte sie. Von dem Moment an konnte ich den Mann Glaubke nicht leiden. Ja, sowas gibt's doch bei Kindern, weil ich doch Musiker werden wollte, und zwar Trommel und Pauke. Meine Hände und Finger waren mein Ein und Alles, mein Arbeitswerkzeug. Und dieser Glaubke hatte einen richtigen Handgeber- und Schüttelkomplex. Auch meinem Ollen, der jetzt staunend in den Keller runterkam und die riesigen Berge Kartoffeln und Kohlen beglotzte, schüttelte er die Hand. Unser Haus ist von heute an sauberer für Führer, Volk und Vaterland.
Wo kommen die ganzen Kartoffeln und Kohlen her?
Sagte mein Oller. Und er guckte ganz misstrauisch auf den plötzlichen Reichtum und die Wandlung unseres Wohnkellers zum Kartoffel- und Kohlenkeller. Glaubke hatte das nicht gekauft, mein Vater auch nicht. Und nun dachte er wohl, wir sollten das alles bezahlen. Also, ehrlich war unsere Familie. Wir machten nur nicht immer Gebrauch davon. Das bekommen wir alles geschenkt von der Partei.
Ein heiliges Leuchten ging über das Gesicht meines Vaters. Jetzt verstehe ich das Soziale an den Nationalen, sagte er. Und mir lief eine kleine Gänsehaut über meinen 11-jährigen Pimpelrücken. Wie mein Vater nun Glaubkes beide Hände nahm, wie er sie schüttelte, wie er gar nicht wusste, was ein Blockwart tun muss, um seine ewige Dankbarkeit sein durch dick und dünn gehen zu beweisen. Das war der menschliche Moment im Leben meines Vaters. So gut konnte nie wieder jemand zu ihm sein. Die ihm Kartoffeln und Kohlen geschenkt hatten, die hatten sein Herz.
Das Haus Erinnerung hat viele Türen. Und du hast doch den Weg umsonst gemacht. Du weißt nicht mehr, wohin die Türen führen. Und in den Korridoren lehnt die Nacht. und in den Korridoren lehnt die Nacht. Was einmal war, das lebt hier fort für immer, auch wenn du selbst es lang vergessen hast. Das Haus Erinnerung hat tausend Zimmer und du kommst doch als unwillkommener Gast. Und du kommst doch als unwillkommener Gast. Zwölf Jahre lang Zeuge gewesen. Ich habe erlebt, wie schwer es den Deutschen gemacht wurde, ihre menschlichen Tugenden zu bewahren und wie leicht es manchem fiel, sie aufzugeben. Aber ich weiß auch, dass die nicht recht haben, die sich heute hinstellen und behaupten, wir seien endgültig unfähig geworden, menschlich zu empfinden und demokratisch zu handeln. Wir wollen ihnen beweisen, dass sie Unrecht haben. Wir werden gescheit sein und trotzdem tapfer. Das Haus Erinnerung hat tausend Stufen. Waagrechte Säulen der Vergangenheit, geh fort von hier, man hat dich nicht gerufen. Dien du nur deinem Herrn. Zeit. Dien du nur deinem Herrn und Knecht der Zeit.
Erich Kästner, dessen Bücher einst von den Nazis als Literatur wider den deutschen Geist verbrannt wurden und der doch feststellte, ich bin ein Deutscher aus Dresden in Sachsen. Mich lässt die Heimat nicht fort. Ich bin wie ein Baum, der in Deutschland gewachsen, wenn's sein muss, in Deutschland verdorrt. Erich Kästner, hier bei den Querköpfen im Deutschlandfunk und kongenial mit Melodie und Klavierbegleitung versehen von Johannes Kirchberg. Was einmal war, das lebt hier fort für immer. Die waagerechten Säulen der Vergangenheit. Es war, soweit ich mich erinnere, immer eine konstante Überzeugung in diesem Land, dass man die Rückkehr von Fremdenhass und Faschismus bestimmt für alle Zeiten abwenden könne durch Wachhalten der Erinnerung, durch Bildung, durch Geschichtsvermittlung gegen das Vergessen. Im Augenblick mag man sich da in Deutschland und Europa nicht mehr gar so sicher sein. Fatale Aktualität ist auch das, was Didi Jünemann mit seinem Ein-Mann-Theaterprojekt Wir Kellerkinder erlebt. Ich habe ihn zum Interview getroffen und gefragt, wie das eigentlich sein kann, dass im extrem kurzlebigen Kabarett ausgerechnet ein Text vom Anfang der 1960er Jahre wieder so brisant über die Rampe kommt.
Ja, das funktioniert, weil dieser Text überhaupt nicht alt ist. Das ist ein Text, der hat immer gewirkt und besonders stark wirkt er gerade jetzt in diesen Zeiten, die wir zurzeit haben, die ja nicht gerade die, soll man sagen, die fortschrittlichsten, liberalsten, sozialistischen, linksorientierten Zeiten sind wie nach 68, ganz und gar nicht.
Und du spielst das Stück seit rund drei Jahrzehnten bereits. Hat sich das sehr gewandelt, wie das Publikum auf diesen Text, auf dieses Stück reagiert?
Ja, in der Tat. Das hat sich also schon im Anfang eher so angehört, dass sie interessiert daran waren, ein Werk eines berühmten Kabarettisten zu sehen, ja zu hören, zu erleben zu können in einer ganz eigenen Form. Das war ja Mitte der 90er. Ne? Da waren auch noch genügend Leute da im Publikum, die Wolfgang Neuss als Persönlichkeit, als Kabarettisten kannten. Ja, er hat ja eigentlich daran gearbeitet, so hat er es selber mal ausgedrückt, nachdem er 20 Jahre lang an seiner Karriere, seiner Berühmtheit, seinem Wohlstand gearbeitet hat, dass er die nächsten 20 Jahre daran arbeiten wird, in Vergessenheit zu geraten, was ich echt erstaunliches Verhalten finde von einem Künstler.
Und man kann sagen, du spielst nicht Wolfgang Neuss, sondern du hast deinen ganz eigenen Zugang zu diesem Text dir erarbeitet. Wie bist du auf die Idee gekommen und wie hast du dich daran gemacht?
Also die Idee, das war was ganz Simples. Ja, wir hatten damals eine freie Theatergruppe in der Kölner Südstadt, nannten uns Hochintelligent Südstadttheater. Das gab es ja sonst auch nicht. Also wir waren das Südstadttheater, ein Haufen von 6, 7, 8, 9, 10 Freunden und Freundinnen. Und wir bekamen von der Live-Foto-Agentur einen Kellerraum als Theaterraum angeboten. Die hatten den nicht immer gebraucht und dachten, der ist leer, der kann auch für sowas genutzt werden. Und als ich dann diesen Kellerraum sah, da war dann der Sprung zu den Kellerkindern einfach optisch sehr nah. Und das war der Auslöser, das Stück zu machen.
Und du hast Wir Kellerkinder auch schon vor Schülerinnen und Schülern gespielt. Das kenne ich aus eigener Erfahrung, muss sagen, das ist ja oft das herausforderndste Publikum oder hat man am meisten Respekt vor, weil die ja ganz andere Erwartungen und ganz andere Seh- und Hörgewohnheiten mitbringen als sozusagen das geschulte Kabarettpublikum. Wie war das für dich?
Ja, in der Tat. Das ist sehr, sehr herausfordernd gewesen. Aber ich habe es leider nur dreimal geschafft, im Schiller-Gymnasium in Köln das zu spielen, vor der gesammelten Oberstufe. Das heißt, 300 Schüler, junge Schüler, waren da jeweils da. Und ich habe vom ersten Moment an gemerkt, dass bei den Schülern ein Interesse daran besteht, auf eine ganz andere Art etwas über diese faschistische Zeit Deutschlands zu erfahren. Schon wenn ich anfange zu trommeln, reinziehe in der Hitlerjugenduniform, dann ist schon eine richtig gespannte Erwartung bei denen da. Und dann, Wolfgang Neuss erzählt das Ganze ja praktisch aus dem Herzen einer Familie. Ja, die Familie Prinz, Vater, Mutter, Schwester, Sohn, die erleben das Ganze und zwar auf ganz natürliche, sehr naheliegende Weise. Der Vater ist total happy, dass er von den Nazis beschenkt wird. Die Schwester verliebt sich in den Obernazi. Erst Blockwart und dann Ortsgruppenleiter. Und diese Geschichte. Und sie wollen unbedingt eine bessere Wohnung haben. Das sind alltägliche Geschichten, die auch heute jeder kennt. Und auch vor dem Hintergrund spielt dieses Stück. Und das macht es auch für die heutige Jugend sehr naheliegend.
Mitten in den Regen, glaub an seinen Tropfen Segen, spinn dich in das Rauschen ein und versuche gut zu sein, und versuche gut zu sein. Stell dich mitten in den Wind, glaub an ihn und sei ein Kind, lass den Sturm in dich hinein und versuche gut zu sein und versuche gut zu sein. Stell dich mitten in den Regen, stell dich mitten in den Wind, glaub an sein Segen, glaub an ihn und sei ein Kind. Stell dich mitten in das Feuer, liebe dieses Ungeheuer, in des Herzens rotem Wein und versuche gut zu sein, versuche gut zu sein, in des Herzens rotem Wein. Versuche gut zu sein, in des Herzens rotem Wein. Versuche gut zu sein.
Meine Seele ist noch unterwegs, so lautet der Titel des kompletten Albums. Der in Leipzig geborene Liedermacher Johannes Kirchberg hat Texte von Wolfgang Borchert ins musikalische Hier und Jetzt geholt. Historisches Textmaterial mit frappierender Aktualität gibt es auch bei Didi Jünemann. Er spielt Wir Kellerkinder als ein Personenstück und wir schalten noch einmal zurück ins Kölner Ateliertheater, wo Macke Prinz gleich zwei Herren am Hals hat, die ihm ihre Dankbarkeit links und rechts um die Ohren hauen. Kommunist Knösel und seinen eigenen Nazi-Papa. Beide hat er, wohlgemerkt nacheinander, im Keller versteckt. Nun treffen sie aufeinander. Didi Jünemann spielt das seltsame Dreigespann höchstpersönlich.
Einmal begegnete ich meinem Kellerkommunisten auf der Treppe. Er sagte, er käme mich besuchen, weil er die alte Gefahr mal wieder schnuppern wollte. Ach Gott, dachte ich, der hat vielleicht eine Nase. Er kam hier runter und Knösel besah sich mit Jazz-Kellervorbereitung mit gemischten Gefühlen. Ami-Einfluss. Ich wollte von ihm wissen, was er drüben im Osten macht. Ich bin jetzt Kulturpolitleiter. Bring die Theater in der Provinz ein bisschen auf Schwung. Die haben immer noch die alten Spielpläne. Da muss endlich mal was Neues ran. Schön wär's ja. Guck mal, Macke, was macht denn eigentlich die kleine Nenne, das Mädchen, was hier bei uns unten im Keller geboren wurde? Och, was soll sie machen? Sie wächst, gedeiht und hilft mir und hat schon ein bisschen was von dem im Kopf, was du mir hier unten mal beigebracht hast und was ihr da drüben im Osten auch nicht so richtig kapiert. Humanes Denken und vor allem Handeln. Jetzt machen wir einen Punkt, Macke, ja? Hier bei euch sind doch die alten Nazis längst wieder da, wo sie früher waren. Nämlich oben. Oben ja nun nicht gerade. Es ging ganz schnell. Ich konnte es gar nicht verhindern. Knösel ging zum Kellersack. Hör mal, mein lieber Kellerprinz, du hast wohl vergessen, wofür ich 7 Jahre lang in dem Mauseloch hier herumgelegen habe. Er hob die Bohle über dem Versteck an. Sah meinen Eulen drin liegen. Ganz dumpf glotzte der zurück.
Sie wünschen?
Vater, sagte ich schnell, als der Knösel langsam erkannte, der Mann, der hier steht, hat 7 Jahre lang in dem Loch gelegen, in dem du von 1947 bis heute gelegen hast. Pause. Beide überlebten. Beide umsonst.
Nee, ich komm da nicht mehr mit. Sowas habe ich großgezogen. Hat Kommunisten im Keller versteckt und behauptet, ich habe den Krieg verloren. Nee.
Ich hatte ihn getroffen, nun traf er mich. Aufs linke Ohr, aufs rechte Auge und in die Mitte, da wo die Stirn sitzt. Dann ging er hoch zu Mutter. Seine 4 Jahre waren ja auch um. Dann war Knösel dran. Ich empfing von ihm Gleiches mit Gleichem. Links, rechts, Mitte. Knösel schlug ununterbrochen auf mich an. Politische Hure! Jetzt versteckt die Kellerratte Nazis, versteckt Mörder! Dann ging auch er. Ich schlug mit dem Kopf auf die Ecke vom Loch, wo ich mal einen Kommunisten und mal einen Nazi vor der Verfolgung versteckt hatte. Ich sah braun, ich sah rot und ich rannte. Kam nicht von der Stelle. Braun, rot, rannte, kam nicht von der Stelle. Braun, rot. Ich hatte nichts am Kopf. Pause.
Mensch ist gut, da gibt es nichts zu lachen. In Lesebüchern schmeckt das wie Kompott. Der Mensch ist gut, da kann man gar nichts machen. Er hat das, wie man hört, vom lieben Gott. Einschränkungshalber spricht man zwar von Kriegen, wohl weil der letzte Krieg erst neulich war. Doch ließ man denn die Krüppel draußen liegen? Die Witwen kriegten sogar Honorar. Der Mensch ist gut, wenn er noch besser wäre, wär er zu gut für die bescheidene Welt. Auch die Moral hat ihr Gesetz der Schwere. Ein schlechter Kerl kommt hoch, der Gute fällt. Das ist so, wie es ist, geschickt gemacht. Gott will es so, Not lehrt bekanntlich beten. Er hat sich das nicht übel ausgedacht und lässt uns um des Himmels willen treten. Der Mensch ist gut, der Mensch ist gut, der Mensch ist gut. Der Mensch ist gut und darum geht's ihm schlecht. Denn wenn's ihm besser ginge, wär er böse. Trompete, Herr Direktor, quäl uns recht. Gott will es so und sein System hat Größe. Der Mensch ist gut, drum haut ihm in die Fresse. Drum seid so gut und seid so schlecht, wie's geht. drückte Löhne, zelebriert die Leipziger Messe. Der Himmel hat für sowas immer Interesse. Der Mensch ist gut, der Mensch ist gut, der Mensch ist gut. Der Mensch bleibt gut, der Mensch bleibt gut, der Mensch bleibt gut, weil ihr den Kram versteht.
Johannes Kirchberg hat sich einen weiteren Text von Erich Kästner vorgenommen. Die uralte Frage, was der Mensch denn nun bitteschön sei, also von Natur aus eigentlich gut und bloß von Gesellschaft und durch politische Umstände so furchtbar versaut oder eben von Geburt an schon bösartig, egoistisch und zu seinem eigenen Vorteil grundsätzlich zu allen Schandtaten bereit. Homo homini lupus est, wobei man dem Wolf, wie ich finde, da wirklich Unrecht tut. Sich in die Worte eines anderen kunstvoll einfühlen, das stand auch auf der To-Do-Liste von Didi Jünemann, um Wir Kellerkinder im Alleingang auf die Bühne zu kriegen. Über 20 Rollen galt es zu erarbeiten. Oder wie viele waren es nochmal genau?
Ja, ich habe mal nachgezählt. Ich glaube, es sind 23 oder so. Aber da zähle ich dann noch jede kleinste Statistenrolle mit. Ne? Aber mit Text wohlgemerkt, ja. Also es gibt auch Rollen ohne Text, aber ich spreche alle dann mit Text, ja. Das ist so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, Privatvergnügen von mir. Ich mache das total gerne, dass ich also praktisch so Rollen miteinander auf die Bühne bringe. Die härteste Szene bei den Kellerkindern ist die im Münchner Hofbräuhauskeller, wo gleichzeitig 7 verschiedene Figuren in dem Keller herumtrampeln. Also, ne? Und da hat mich dann mein Regisseur richtig durchgeprügelt mit einem Metronom. Das wurde dann das Tempo vorgegeben vom Metronom. Es ging also tak, tak, ne? Und dann tak, 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 tak. Und dann musste ich den Text dazu aufsagen. Da muss man wirklich komplett konzentriert bleiben. Man weiß, jetzt ist der dran, das ist der, der sich die Hände wäscht, das ist der, der sich die Schuhe putzen lässt und das ist der, der nur blödes Zeug erzählt. Ja, also zum Beispiel.
Der erste der drei Männer sagte gleich beim Betreten der Toilette auf Adalbert und den jetzigen Toilettenmann zeigen: Donnerwetter, Herr Direktor, gucken Sie mal, ist die erste Toilette mit 2 Toilettenmännern. Der andere, den der erste mit Herr Direktor bezeichnet hatte, setzen Sie sich gleich auf den Schuhputzstuhl. Möchte man die Schuhe gewienert haben? Braun, Hochglanz?
Hilfe mal,
sagte der neue Toilettenmann zu Adalbert. Gern, sagte der. Ich hab ja noch 20 Minuten. Er begann, dem Direktor die Schuhe zu wienern. Der dritte Mann wusch sich gleich die Hände. Also, wissen Sie, Herr Direktor, ich finde ja, wir achten noch viel zu wenig auf das, was sich da im Osten tut. Ja? Also mal ehrlich, Herr Direktor, entweder wir wollen eines Tages neidisch über die Elbe schauen und uns fragen, warum wir nicht gleich mitgemacht haben, Ostblock und so. Oder aber wir fangen schon heute an, energisch auf die Eindämmung des Sozialismus hinzuarbeiten mit allen totalen Mitteln der Vernichtung. Was halten Sie denn von der These des Dr. Böhm? Also, ich bin ja nun wirklich ein Mann, Herr Direktor, der über jeden Zweifel erhaben ist, ja. Und die Reuel der Vergangenheit, die sind mir persönlich rässlich, rässlich. Obwohl es ja einige Menschen mit unzweifelhaft Hirn gibt, die sagen, einiges haben jetzt geschadet. Also gut, was jetzt die Bereinigung der Industrie, der Geschäftswelt angeht, das steht auf einem anderen Blatt. Verstehen Sie, Herr Direktor? Verstehe, sagte der. Unter ihm sagte Adalbert: Anderen Fuß bitte. Der Direktor wechselte den Fuß. Adalbert wienerte. Arthur und ich sahen es. Schweiß stand ihm auf der Stirn. Von dem bisschen Wienern, vorsichtshalber legte Arthur den Zeigefinger auf die Lippen. Umsonst. Der Direktor hub wieder an zu plaudern. Meine Herren, ich sage so wie Baurat Fingersdorf und seine Freunde: Nie wieder diesen Nationalsozialismus in der althergebrachten Form. Ich hasse alles Übertriebene. Da sagen Sie was, Herr Doktor, da sagen Sie was. Hätte man Hitler so machen lassen wie Franco nicht, was ist aus diesem Franco für ein hervorragendes Mitglied unserer westlichen Gemeinschaft geworden? Und was haben wir hervorragende wirtschaftliche Beziehungen zu ihm? Wir haben doch einfach viel zu viele Köpfe da oben. Wir haben viel zu viele Köpfe da oben. Vergessen Sie nicht unsere junge Demokratie. Unter ihm sagte Adalbert: Au! Mehr nicht. Was ist denn? Ich stehe auf meinem rechten Zeigefinger.
Pass wieder auf. Ich meine, an für sich kann hier alles so bleiben, wie es ist. Aber wir müssten dem Osten was Gleichwertiges entgegenzusetzen haben. Wir bräuchten einen Mann wie Adolf Hitler. Einen Mann bräuchten wir. Automatisch stand Adalbert auf.
Und wen?
Ich meine, das muss ja alles nicht sein. Judenverjasung, Rassenfahre. Das hat Zeit, bis das Ostproblem gelöst ist. Und ich meine, diese Lösung, die Bereinigung Europas, die wäre mehr der Welt schuldig. Hm? Der Direktor schmiss für 3 Männer 2 Mark auf den Toilettentischteller. Adalbert hielt die Männer fest. So ist es. Männer der deutschen Wirtschaft, was wir für Deutschland brauchen, müssen wir haben. Hier steht euer Mann gesund an Leib und Seele, opferbereit sogar für eine Demokratie. Die 3 Männer begannen zu lachen. Der neue Toilettenmann eilte herbei. Vorsicht, Vorsicht, der ist schon einmal verrückt worden hier unten. Adalbert war in seinem falschen Element. Ich werde meine Stimme über Maas und Memel hallen lassen. Ich werde Breslau, ich werde Warschau und alles, was deutsch ist und deutsch war, zurückerobern und der Heimat einverleiben. Ich werde... Wie aus dem Boden gestampft, stand Dr. Tanobrin vor Adalbert. Dem stand Schaum vor der Schnauze. Unser erster Ausflug ins Leben 1954 war schiefgegangen. Wir reinigten wieder das Privathaus des Professors. Wir spielten wieder im Musikzimmer. Wir vervollständigten unser Repertoire. Wir sollten zu einem inneren Fortschritt kommen. So einer könne Schritt halten mit dem äußeren Wohlstand, wie er draußen stattfand. Manchmal dachte ich auch, vielleicht ist ja unsere Idee des gemeinsamen Bewährens von übel. Aber dann sah ich mir Adalbert an. Was für ein wundervoller Junge. Pfiffig, zart, unendlich komisch und höchst angenehm zurückhaltend. Wie konnte so ein Mann zum Hitler werden? Beim Teppichklopfen brachen ihm fast die Ärmchen ab. Was musste das für ein Gift sein, das die Gedanken infizierten, die ihn verseuchten? Und Arthur, kein Wort zu viel kam je aus seinem Munde. Er drückte die Tastatur seines Gehirns wie eine 10-fingerige Gorschwin-Harmonie. Mich hielten sie alle wohl für den schwersten Fall. Dabei hatte ich längst alles vergessen. Mit Arthur und Adalbert Jazz machen, Geld verdienen. Nichts und niemanden mehr verstecken. Mehr dachte ich nicht. Bis 1957 behielt uns der Professor in der Heilanstalt. Unsere nächste Reifeprüfung hieß Cottbus Theater der Courage.
Dr. Tanomain wollte diesmal auch in Wiener mitkommen.
Arthur meinte zwar, das sei nicht nötig, Geistesgestörte aus dem Westen schickten die im Osten von allein zurück. Doch der Professor bestand darauf.
Schließlich seien unsere Komplexe eine gesamtdeutsche Idiotie und Vorsichtsmaßnahmen müssten gemeinsam gehandhabt werden.
Wir zogen los. Im Theater der Courage angekommen, bekamen wir vom Pförtner, der Arthur freundlichst begrüßte, Noten in die Hand gedrückt. Es waren Noten für Flöte, Schlagzeug und Schalmei. 1 Stunde Probe für die große Arbeiter- und Bauernrevue unter dem neuen Regisseur. Als Arthur in die Noten blickte, musste er lachen.
Macke, guck mal, die haben wir immer noch Schalmei.
Wir krochen durch ein Loch in den Orchestergraben und hörten oben im Parkett eine Stimme laut schimpfen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir hatten 3 Musiker zum Probespielen hierher bestellt. Es ist jetzt über 1 Stunde über Probenbeginn hinaus. Ich werde mich beim Kulturpolitleiter beschweren über diese 3 Musiker. Arthur lächelte gemütlich und tauchte mit dem Kopf über der Orchesterraumbrüstung auf. Aber Momentchen, Genosse Regisseur, wir hatten ja schließlich eine weite Anreise und man soll ja auch nichts überstürzen. Aber jetzt sind wir ja da, Meisterchen.
Wutschnaubend stürzte der Regisseur an die Orchesterraumrüstung. Und auch Kiebig werden, das habe ich gern.
Ich werde Sie alle drei sofort des Hauses verweisen und zur Bestrafung wegen Sabotage der Theaterarbeit an der VEB Courage Cottbus dem Kulturpolitleiter melden.
Arthur lächelte immer noch ganz gemütlich. Was sind denn das für Töne, Meisterchen? Das sind ja Töne wie bei der Reiter-SA, nur ohne Pferde. Jetzt sah ich den Regisseur. Vor Wut über Arthurs letzten Satz lief er rot an. Die Adern quollen über seinen Pullover, den er trug. Tag, Schwager, was machst du denn hier am Theater? Der Genosse Regisseur war Glaubke, mein Schwager. Er sah mich ganz entgeistert an. Was ist denn das? Tag, Parteigenosse Glaubke, sagte ich. Wohl wissend, dass die Bezeichnung Parteigenosse von mir eine arge Untertreibung war. Im Dunkel des Parketthintergrunds kam eine weitere Gestalt und schritt auf Glaubke zu.
Da kommt der Kulturpolitleiter.
Der Mann, der jetzt im Parkett neben Glaubke stand, war Knösel. Knösel und Ortsgruppenleiter Glaubke, sagte ich. Knösel trat dicht an uns heran. Er freute sich auch, mich zu sehen. Aber dann sagte er noch, Macke, kleine Sache nur. Bitte nicht solche Vornamen für Genossen, die hier an meinem Theater beschäftigt sind. Jetzt, wo ich da stand, an der Orchesterraumrüstung in Cottbus, wo ich alles vergessen haben wollte, da ging es nicht mehr. So leise wie ich konnte, sagte ich, Knösel, was machst du hier? Ich baue den Sozialismus geistig auf. Und dann sagte er noch, ach Macke, übrigens, weißt du noch, unser letztes Zusammentreffen vor ein paar Jahren in unserem Keller. Macke, lass uns vergessen. Ich nickte und sagte, nein, nein, ich kann das nicht vergessen. Du hast mir ein paar Dinge an den Kopf gehauen, weil ich einen Nazi meinen Vater dort versteckt hatte, wo ich früher dich versteckt habe. Und heute versteckst du den hier bei dir, von dem du dich bei mir versteckt hast, Ortsgruppenleiter Glaubke. Macke, pappelapappelapappelapapp, das ist ein Also erstmal ist der Bruder von Glaubke hier, ja? Ne? Ganz alter Kommunist und Sekretär der Kommunistischen Partei, hier der Ortsleitung in Cottbus. Bei deinem Vater ist das anders. Der ist im Westen und damit ist er gefährlich, weil er auf einen neuen Krieg hinab. Nein, glaube mir, mein Junge, Glaubke ist kein Nazi mehr. Jetzt hörte ich nur noch ein einziges Wort. Und dieses eine Wort, es kam von Arthur und es lautete Adalbert! Der war mittlerweile klammheimlich über die Orchesterraumrüstung geklettert und stand nun mitten auf der Bühne. In seinen Augen hatte er wieder die glasige Starre aus dem Münchner Hofbräuhauskeller. Sie sind keine Nationalsozialisten mehr. Nein, Freunde, Kameraden, Genossen, heute sind Sie Internationalsozialisten. Im Parkett erschien auf einmal Almut und gesellte sich zu Glaubke. Almut war in die schmucke Uniform einer FDJ-Führerin geschlüpft. Almut, FDJ, Knösel, Glaubke, Almut, FDJ, Knösel, Glaubke, Almut, FDJ, Knösel, Glaubke, Almut, FDJ. Oben auf der Bühne gurgelte Adalbert weiter. Ich habe den Rücken kaputt von Dolchstößen. Ich werde Deutschland bis Sibirien reichen lassen. Braune Kommunisten, rote Nationalsozialisten, Weltanschauung für Farbenblinde. Ich werde.
Anders ist der neue Tag. Anders war der alte. Anders halt der Stundenschlag, als er vormals hallte. Anders müssen wir uns mühen, als wir je uns mühten. Und die Blumen anders blühen, als sie jemals blühten. Anders geh ich von dir fort. Anders blickt dein Frau. Höre dich dasselbe Wort so ganz anders sagen. Was ist nur mit uns geschehen? Sind nicht mehr die gleichen. Allerorts ist zu ersehen einer Wandlung Zeichen. Anders schmeckt der gleiche Wein, was ist uns vergangen? Welch ein großes Anderssein hat die Welt umfangen?
Zeit, die nicht die Zeit sein will. Alles ist im Wandel. Jeder Held, der noch so still wird zu einem anderen. Zeit, die nicht die Zeit sein will. Alles ist im Wandern. Jeder Held, der noch so still wird zu einem anderen. Anders ist der neue Tag. Anders war der alte. Anders halt der Stundenschlag, als er vormals halte.
Das Lied vom Anderssein. Ein Loblied auf die einzige Konstante, die uns Menschen wohl bleibt, der ewige Wandel. Johannes Kirchberg hat einen anderen Johannes vertont, Johannes R. Becher, expressionistischer Dichter und späterer SED-Politiker, in die Geschichtsbücher vor allem eingegangen als Verfasser der DDR-Nationalhymne. Da bevorzuge ich dieses Lied vom Anderssein doch deutlich. Und das war's schon fast in dieser Woche hier bei den Querköpfen im Deutschlandfunk. Nächste Woche gibt es dann Teil 3 meiner kleinen Sommerreihe Zingsheim hat frei. Dann mit jede Menge Songs und Satire zum Thema Sommer, Sonne, Strand und Familienurlaub. Und bevor uns die große Lore Lorenz aus dieser ohnehin schon geschichtsträchtigen Folge katapultiert, mit ihrem Paradechanson »Die Wut ist jung« aus dem Jahr meiner Geburt 1984, überlasse ich das Schlusswort meinem Kollegen Didi Jünemann. Ich bin Martin Zingsheim und sage Ihnen allen nun Tschüss. Achtung, Tschüss.
Ich durfte in meinem Keller bleiben. Arthur und Adalbert auch. Meinem Vater gehört die Bar Vater Morgana. Herr Briel ist immer noch Antiquitätenhändler. Glaubke ist im Osten ein großes Tier geworden. Meine Schwester Almut ist bei ihm geblieben und führt friedliche Frauen zum Sieg des Sozialismus. Knösel lebt in der Kölner Südstadt. Er kandidiert für die Liberalen. Dabei gehören sie doch alle zu uns. In den Keller. Wir Kellerkinder haben große Zeiten.
Wenn ich heute nur nicht hier stünde, stehe aber und habe Gründe. Die Wut ist jung, so können Sie mit mir nicht verfahren. Schenke Ihnen nach all den Jahren doch nicht mein Schweigen. Die Wut ist jung, ich kann die Zerstörer nicht zerstören. Aber so können Sie mich nicht überhören. Ich kann auf Sie zeigen. Ich bin müde, ja, und ich bin prüde und ich bin verteufelt solide und dem Wohlleben gerne ergeben. Doch ich kann speien und schreien und gar nichts verzeihen, denn es geht wieder einmal ums Leben. Wir wollten damals den Frieden erfinden, zu nah die Erinnerung. Ich sehe meine Hoffnungen schwinden, aber die Wut ist jung. Was kam nicht alles in mir zusammen? An Fetzen, Sätzen und an Programmen. Kampf gegen Köpfe, gegen Figuren, gegen Attrappen, gegen Lemuren. Ein kleiner Auszug aus der Geschichte. Oftmals nur Texte, aber manchmal Gedichte. Sie sind verbraucht, die vielen Titel. Die Mörder schreiben ein neues Kapitel. Die Wut ist jung, ich habe keine Lust, verstummt zu zittern. Und kampflos werd ich nicht verbittern. Ich kann noch hassen, die Wut ist jung. Ich kann das Warum und das Weswegen auch nicht meinen Freunden und Kollegen ganz überlassen. Ich bin westlich und festlich und ich finde es köstlich, einen Fummel von Cerutti zu tragen. Doch ich kann nicht für mich bürgen, sehe ich, denk manchmal an Erwürgen, sehe ich die richtigen Kragen. Wir wollten damals den Frieden erfinden, Sie ist zu nah, die Erinnerung. Ich sehe meine Hoffnungen schwinden, aber die Wut ist jung. Die Wut ist jung.